Doris Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Auf eine Tasse Tee mit Patrick Eckert. Patrick ist Geschäftsführer vom Verein für Betreuung und Selbstbestimmung in Nordfriesland e.V. Und wir beide sitzen hier gemeinsam in St. Peter-Ording. Vor dem Alten- und Pflegeheim Dünengarten, denn wir haben hier gleich eine gemeinsame Veranstaltung, wo du als Gastredner eingeplant bist und ich die Veranstaltung moderieren darf, und wir haben uns kurzfristig dazu entschlossen, mal gemeinsam über dieses Thema Betreuung in Nordfriesland zu sprechen. Und du hast mir auch ein paar Zahlen schon im Vorwege genannt. 2.500 bis 3.000 Menschen leben alleine in Nordfriesland in Betreuung, also müssen unter anderem rechtlich von Menschen wie dir betreut werden. Ein Großteil davon sind ehrenamtliche Betreuer. Insgesamt gibt es ca. 1.800 Menschen in Nordfriesland, die ehrenamtlich oder auch hauptamtlich Betreuer sind. Und wir haben nur 170.000 Menschen in Nordfriesland. Also das sind wirklich viele Menschen, die entweder betreuen oder betreut werden müssen. Also höchste Zeit, dass wir beide mal bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland über dieses schwierige und so wichtige Thema der Betreuung sprechen. Moin Patrick.
Moin.
Prost erstmal.
Ja, Prost.
Ich weiß nicht, ob man das schon trinken kann, aber
ja, ich versuche
so viel
das.
Zeit muss sein. Probieren wir mal.
Ja.
Sehr gut.
Ja.
Passt.
Das passt.
Ja. Das passt, dann können wir weitermachen. Du bist selber Betreuer,
ja,
und Geschäftsführer von besagten Verein für Betreuung und Selbstbestimmung in Nordfriesland. Erzähl mal ein bisschen was zu dir. Warum wurdest du Betreuer? War das schon immer dein Haupttraumberuf? Wie wird man das? Wie wurdest du das?
Also ich wurde das eigentlich so ein bisschen zufällig. Also ich war damals sicher, dass ich mich beruflich verändern will und habe diese Stellenausschreibung.
Was hast du davor gemacht?
Ich habe in einem Wohnheim für Menschen mit chronischen Suchterkrankungen, also mit chronifizierten Suchterkrankungen gearbeitet. Hatte dann eben den Wunsch, mich zu verändern, habe diese Stellenausschreibung gesehen, habe dort auch damals mit rechtlichen Betreuern zusammengearbeitet und dachte mir so, ach ja, das könnte ganz irgendwie interessant sein. Ich wusste aber auch ehrlicherweise nicht so ganz genau, worauf ich mich da einlasse, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe.
Wie lange ist das ungefähr her und wie alt bist du eigentlich? Ich kann das sauschwer einschätzen.
Ja, ich bin 40 und mache das seit 8,5 Jahren jetzt, die Geschäftsführung. Genau. Damals ganz alleine angefangen. Das war traditionell bei dem Verein damals so, dass das ein Ein-Mann-Betrieb war, plus eben eine Verwaltungskraft. Mhm. Inzwischen sind wir zu viert, haben gerade eine Stelle ausgeschrieben für eine fünfte Person und noch ein besonderes Projekt, wo auch noch zwei Arbeitsplätze mehr geschaffen werden sollen.
Warum braucht es überhaupt einen Verein dafür? Ich habe ja ein paar Zahlen genannt. Mhm. Das sind doch super viele Menschen, die das im Ehrenamt machen, die also beispielsweise innerfamiliär die demente Mutter, den Vater, den Opa betreuen oder auch ein behindertes Kind.
Genau, das ist so genau der Personenkreis, der besonders häufig von ehrenamtlicher Betreuung betroffen ist, also wo innerhalb der Familie auch die Betreuung übernommen wird. Generell gibt es dieses Instrument der ehrenamtlichen Betreuung erst seit 1992 und damals, als man das Gesetz verändert hat, also davor hieß es ja noch Vormundschaft, seitdem gibt es eben die Vormundschaft nicht mehr, die ist abgeschafft worden, gibt es die rechtliche Betreuung, und da hat man eben gleich auch gedacht, wir brauchen eine Anlaufstelle für diese Menschen, die das jetzt im Ehrenamt machen, wo sie sich bei Fragen wenden können. Und das sind wir als Verein. Also wir stehen im Gesetz und soll es in jedem Kreis geben, um als Anlaufstelle für eben ehrenamtliche Betreuer zu dienen.
Weil woher sollen diese Menschen wissen, wie ich als Betreuer zu agieren habe?
Ganz
Weil
genau.
Die suchen sich das auch im Regelfall nicht aus.
Ja.
Die müssen, weil die Krankheit vorliegt, weil dieser Unfall geschehen ist, weil irgendwas vorgefallen ist. Die müssen auf einmal. Und dann seid ihr da als Anlaufstelle, als Ansprechpartner?
Also ich würde auch sagen, viele Menschen wollen, ne? Aber auch wollen alleine reicht nicht aus. Man muss auch einfach ein paar Kenntnisse haben, um dann auch tatsächlich die Anforderungen, die dann auf einen zukommen, bewältigen zu können. Und genau dafür sind wir als Ansprechpartner da.
Welche Anforderungen sind es denn, die an einen Betreuer ehrenamtlich oder hauptamtlich gestellt werden?
Ja, vor allem halt rechtliche Kenntnisse. Also welche Ansprüche hat die Person unter Umständen und wie kann man diese Ansprüche geltend machen? Also ob es nun Sozialleistungen sind oder Ansprüche gegenüber die Kranken oder Rentenversicherung oder der Rentenversicherung und vielleicht auch, ja, manchmal müssen auch die Rechte, die eine Person hat, gegenüber Pflegeheimen, Pflegeanbietern oder ähnlichem durchgesetzt werden einfach, weil es auch dort natürlich auch aufgrund von Personalengpässen und aus anderen Gründen manchmal dazu kommt, dass die Rechte eben nicht gewahrt werden. Und dann muss man sich dagegen wehren und sich auch durchsetzen können. Und eine Sache, die man dann wissen muss, ist eben, was darf die andere Seite und was nicht.
Also rechtliche Kenntnisse sind sinnvoll, sind notwendig. Wie kann man rechtliche Kenntnisse erlangen? Weil als ich gestern schon deinen Vortrag mir angehört und da dachte ich, Mann, hättest du mal ein bisschen besser in Rechtslehre aufgepasst? Also es ist ja schon sehr juristisch teilweise.
Ja, also ganz grundsätzlich würde ich sagen, man muss jetzt gar keine Vorkenntnisse mitbringen, um ehrenamtlicher Betreuer oder ehrenamtliche Betreuerin zu werden. Das geht auch ohne irgendwelche Vorkenntnisse. Man kann sich mit jeder Frage an uns wenden.
Also häufig macht man ja auch das für einen betreuten Menschen, was man auch für sich selber machen muss. Ne?
Ganz genau. Also das ist natürlich, um das mal vereinfacht zu sagen, genau der Punkt. Letztendlich macht man das, was man für sich selbst auch tun würde, halt für eine andere Person. Wenn ich da nicht weiter weiß, ob das jetzt die Krankenkasse bezahlt oder nicht, dann rufe ich bei der Krankenkasse an und frage das dort nach. Ja? Und wenn ich mir unsicher bin, gucke ich das nochmal im Internet nach oder google mal oder gehe zum Rechtsanwalt, wenn es gar nicht anders geht. Also eigentlich macht man genau das, was man für sich auch tun würde, halt für eine andere Person noch mit.
Wenn ich an den Begriff Betreuer denke, da schwebte mir erst was anderes vor. Und wir hatten in unserem Vorgespräch gesagt, ja, so ein Betreuer, der betreut so circa 60 Menschen im Jahr. Da dachte ich, wow, das ist aber eine ganze Menge. Der Tag hat doch nur 24 Stunden. Ich glaube, ich bin da aber auf dem Holzweg. Das macht ein Betreuer. Erzähl mal, was sind die primären Aufgaben eines ehrenamtlichen Betreuers?
Also natürlich jemand, der das im Ehrenamt macht, der betreut keine 60 Menschen, sondern in der Regel halt oft eine Einzelperson und nicht, oder manchmal auch mehrere, wenn man das möchte, aber in der Regel eine Person, genau. Und es geht um eine rechtliche Vertretung. Also der Begriff Betreuer ist leider, der wird an jeder Ecke irgendwie verwendet.
Genau.
Und das macht es jetzt irgendwie so ein bisschen undurchsichtig. Rechtlicher Betreuer bedeutet eben, ich kümmere mich um die rechtlichen Belange einer Person. Das heißt, ich mache in der Regel halt vorwiegend Papierkram für diesen Menschen. Mhm. Ich gehe nicht einkaufen, ich wasche nicht die Wäsche, ich pflege die
Person. Wie werden diese Personengruppen denn genannt, die das machen?
Ja, für die.
Um das einmal zu unterscheiden.
Ja, für die hat man inzwischen den Begriff Assistenz eingeführt.
Assistenz, okay.
Das macht es jetzt auch nicht so richtig klarer.
Nee.
aber so ist es eben das, was im.
Ja, im zumindest eine Unterscheidung ist da, okay.
Genau.
Gut, der Betreuer priorisiert oder konzentriert sich eher auf die rechtlichen Fragen. Und Sachen. Und wir haben ausgerechnet, das sind so 3 Stunden im Monat pro betreute Person.
Genau. Also das ist nur so eine Faustformel.
Ja.
Also man muss das machen, was notwendig ist, um die rechtlichen Belange durchzusetzen.
Du hast gesagt, Arbeitslosengeld, beispielsweise Rentenkasse, solche Themen,
genau.
Gericht möglicherweise, ärztliches Pflegeheim.
Genau, solche Themen. Also ich sag mal so, wenn jetzt jemand irgendwie vielleicht in der eigenen Häuslichkeit gelebt hat und jetzt dann doch irgendwie schwer krank geworden ist oder gestürzt ist, im Krankenhaus ist und dort vielleicht klar wird, die Person kann nicht wieder zurück nach Hause aufgrund der Erkrankung oder dem Sturz und muss jetzt in ein Pflegeheim, dann ist das in diesem Monat sicherlich mehr als 3 Stunden Arbeit, ne, um das zu organisieren und auch die Kostenübernahme sicherzustellen. Das kann aber gut sein, dass es dann halt eben in den nächsten Monaten wieder relativ ruhig wird. Und man, also die Kostenübernahme muss man ja hier nicht jeden Monat irgendwie sich drum kümmern, sondern gerade beim Pflegeheim einmal nur. Ne? Bei Bürgergeld oder anderen Sozialleistungen halt einmal im Jahr. Ne? Und dann ist das in dem Monat vielleicht auch ein bisschen mehr Arbeit, aber im Schnitt kommt man auf so rund 3 Stunden im Schnitt im Monat, ja.
Was muss vorliegen, damit ich einen Betreuer oder damit mir ein Betreuer zugestellt wird?
Also man kann das selbst beantragen bei Gericht oder jeder Mensch kann das für jeden anderen Mensch anregen. Also wenn ich merke, oh, meine Nachbarin, die ist schon ein paar Mal jetzt irgendwie viel zu leicht bekleidet, irgendwie im Winter über die Straße gelaufen oder hatte sich im Dorf verlaufen, nicht mehr nach Hause gefunden, dann könnte ich theoretisch bei Gericht für diesen Menschen eine Betreuung anregen. Und dann würde das geprüft werden, ob die Person das will oder ob es vielleicht eine Erkrankung gibt, die dazu führt, dass sie das selbst gar nicht mehr richtig einschätzen kann.
Also es muss eine psychische Einschränkung vorhanden sein, damit man einen Betreuer zugewiesen bekommt.
Es reicht auch eine rein körperliche Einschränkung. Mhm. Dann geht es aber nur auf Antrag der Person selbst.
Also ich bin beispielsweise bettlägerig oder sitze im Rollstuhl, kann nicht laufen, kann nicht in die Richtung. Okay.
Genau. Dann geht es eben nur, wenn man das eben selbst möchte.
Mhm. Ich habe die Zahlen ja eben vorgetragen. Wir reden von knapp 3000 Menschen. In Nordfriesland. Was ist also die größte Personengruppe, die betreut wird?
Also ich vermute mal, dass es relativ ausgeglichen sein könnte zwischen Menschen mit Behinderung und Menschen mit Alterserkrankungen. Ja. Also vor allem Demenz und erhebliche Pflegebedürftigkeit. Mhm. Das sind so die allergrößten Personengruppen. Wahrscheinlich werden ältere Menschen sogar noch in der Überzahl sein.
Und wenn wir uns den demografischen Wandel anschauen, darf man davon ausgehen, dass sich das in den nächsten Jahren nicht so schnell ändern wird.
Ja, also wir haben ja hier in Nordfriesland eine der Koryphäen, was die Arbeit mit Demenz angeht, mit Ludolf Matthiesen, Dr. Ludolf Matthiesen. Der spricht in Vorträgen von explodierenden Zahlen, also die sich vervielfachen werden in den nächsten Jahren.
Und woran liegt das?
Demografischer Wandel, glaube ich.
Gut, einfach weil es mehr Alte gibt?
Ja.
So, okay, aber es gibt jetzt keinen expliziten Grund, warum mehr Menschen an Demenz erleiden?
Naja, auch weil Menschen einfach immer älter werden und das die Wahrscheinlichkeit erhöht.
Okay, ja. Also alte Menschen, es werden immer mehr. Ganz klar, also auch mehr Demenzfälle, also auch mehr Fälle von Menschen, die in Betreuung kommen müssen. Zeitgleich gibt es immer weniger Menschen, die Betreuer sind oder werden, auch weil die Hürden noch sehr hoch sind. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Erst einmal möchte ich sehr gerne von dir wissen, wie verdient ihr euer Geld, wie verdienen Betreuer ihr Geld und wo kommt das her?
Ja. Also rechtliche Betreuer werden in der Regel durch die Gerichtskasse bezahlt. Also ich schreibe quasi eine Rechnung als Gericht, mehr oder weniger, um es mal vereinfacht auszudrücken.
Wer?
Also ich als Betreuer.
Okay, also du bist quasi selbstständig.
Ich nicht.
Nein, aber ein hauptamtlicher Betreuer ist quasi selbstständig und er hat seine Klienten und stellt pro Klient eben eine Rechnung.
Genau. Okay. Also er kann vierteljährlich mit dem Gericht abrechnen.
Okay. So. Mhm. Das Gericht, wo kriegt das Gericht das Geld dafür her?
Ja, das sind Landesmittel letztendlich.
Also Steuergelder.
Ja, genau. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, das ist nicht bei jeder Betreuung so. Mhm. Menschen, die ausreichend Geld haben, um die Betreuung selbst zu bezahlen, also der Freibetrag sind 10.000 Euro, die bezahlen die Betreuung selbst. Sowohl im Ehrenamt als auch in der hauptberuflichen Betreuung. Dann muss ich trotzdem einen Antrag bei Gericht stellen und die legen dann die Vergütung fest. Also da kann ich nicht meinen Stundenlohn selbst aussuchen, das ist gerichtlich festgelegt.
Okay, also es wird sich nicht um die reichen Klienten gestritten? Nein, das wird festgelegt. Okay. Ja.
Mhm. Genau. Und so erfolgt die Finanzierung als freiberuflicher Betreuer. Mhm. Ja, auch wir als Vereinsbetreuer rechnen ganz normal mit dem Gericht ab.
Okay.
Haben aber natürlich noch andere Aufgaben, wo wir eben als Verein Fördermittel vom Land Schleswig-Holstein und vom Kreis Nordfriesland bekommen, dafür, dass wir eben viel Beratung anbieten. Also Beratung von ehrenamtlichen Betreuern oder Betreuerinnen, aber eben auch ein ganz großer Baustein ist noch die Vorsorgeberatung. Also Beratung zum Thema Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung.
Das mal kurz zusammengefasst, was ist das? Diese drei genannten?
Ja,
hast du gestern einen Fachvortrag eine Stunde gehalten. Das jetzt kurz zu fassen ist anspruchsvoll, aber nochmal vielleicht die Unterscheidung, was ist was?
Ja, also im Prinzip kann man sich so ein bisschen einfach so vorstellen. Es kann sein, dass man eben durch Erkrankungen, die hatten wir ja schon mal genannt, in die Situation kommt, dass man selbst nicht mehr für sich sorgen kann, selbst nicht mehr seine Rechte geltend machen kann. Und wenn das der Fall sein sollte, dann ist es in Deutschland gesetzlich so geregelt, dass dann eine andere Person bestellt werden muss, um das sicherzustellen. Und diese andere Person kann auf verschiedene Wege zusammenkommen. Also entweder ich habe selbst eine Vollmacht erstellt und einer anderen Person das Recht, meine Rechte zu vertreten, übertragen. Mhm. Oder ein Gericht muss diese Person benennen. Und diese drei Dokumente sind im Prinzip Möglichkeiten, auf dieses Geschehen Einfluss zu nehmen. Also beispielsweise, indem ich eben selbst eine Person benenne und der Rechte übertrage oder, wenn es um eine Betreuungsverfügung geht, dem Gericht Hinweise gebe, was bei dieser ganzen Bestellung beachtet werden muss. Also welche Person in Frage kommt, welche vielleicht auch ausgeschlossen ist oder was diese Person über mich wissen muss, um meine Rechte vertreten zu können. Und die Patientenverfügung ist nochmal ein anderer Baustein. Da geht es letztendlich darum, dass wenn ich so schwer erkrankt bin, dass ich nie wieder in die Lage komme, mich selbst vertreten zu können ob ich dann trotzdem eine lebensverlängernde Behandlung in Anspruch nehmen möchte. Also im Prinzip sind das alles eben die Möglichkeiten, selbst dann Einfluss zu nehmen, wenn ich mich in dem Moment nicht mehr verbal äußern kann zu dem, was ich tatsächlich möchte.
Also spätestens, wenn es zum Thema Patientenverfügung kommt, wird es ja schon sehr emotional.
Ja, also natürlich. Also es geht dabei um eine Situation, in der man nie wieder in seinen normalen Alltag zurückkehren wird.
Wie oft kommt das vor?
Also da sind mir jetzt ehrlich gesagt keine Zahlen so richtig
bekannt. So im Schnitt, wenn du auf deinen täglichen Beruf blickst. So.
Ja.
Wie oft hast du mit Patientenverfügungen zu tun?
Also in der Umsetzung oder Durchführung von Patientenverfügungen, das ist jetzt gar nicht so häufig.
Immer gut.
Aber letztendlich, man muss es so ein bisschen betrachten wie so eine Art Versicherung. Also es kann sein, dass man später mal im Alter oder vielleicht auch in jüngeren Jahren, wenn man einen Unfall hat, in eine Lage kommt, wo man eben sehr stark auf externe Hilfe angewiesen ist und man sich eben nicht mehr selbst an diesem Prozess beteiligen kann. Und wenn so eine Situation eintritt, dann kann ich auf verschiedene Wege, wie ich eben genannt habe, eben darauf Einfluss nehmen, was dann passieren soll. Ja, also wenn ich gar nichts mache, dann heißt das nicht, dass ich nicht behandelt werde, sondern dann entscheiden andere Menschen, was dann passieren soll. Ne? Und wenn ein Betreuer bestellt werden muss, dann entscheiden halt andere Menschen, wenn ich mich selbst dazu nicht mehr äußern kann, was jetzt wohl passieren soll. In welches Heim ich dann vielleicht muss, ob lebensverlängernde Behandlung angewandt wird oder nicht, wie ich versorgt werde, was ich zum Mittagessen bekomme, all solche Themen. So. Und das kommt jetzt nicht in vielen Fällen vor. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass jeder zweite Mensch davon betroffen ist, dass man massiv von Fremdbestimmung irgendwie man betroffen sein wird. Aber also ich würde jetzt schon sagen, dass wir da so irgendwie bei Zahlen von 10-20% sind von Menschen, die in irgendeiner Form, auch manchmal nur zeitlich befristet, davon betroffen sein werden. Also ich hatte es ja auch gestern im Vortrag genannt, meine Mutter selbst hatte auch einen Schlaganfall. Ja, der ist
wollte sie nicht wahrhaben, aber...
Ja, der ist relativ gut ausgegangen und der Zeitraum, wo sie auf Hilfe von anderen angewiesen war, war relativ kurz. Mhm. Ne? Also das ist nichts, was immer auch unendlich sein muss. Es kann auch mal zeitlich befristet sein. Aber, ja, also da war sie jetzt auch noch nicht besonders alt. Das war so rund um den 60. Geburtstag rum. Also das kann auch mal so ausgehen. Ne? Sie hat jetzt keine Folgeeinschränkung davon, aber ja, auch so kann es mal sein.
Wenn du auf deinen Job blickst, hast du da viel mit. Womit hast du am meisten zu tun? Ist es Trauer? Ist es Dankbarkeit? Ist es denn auch irgendwie eine gewisse Freude? Was fasziniert dich an deinem Job?
Ja, es ist so ein bisschen die Mischung daraus. Also ich betreue, bedingt dadurch, dass ich eben Sozialarbeiter hauptberuflich bin, vorwiegend jüngere Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen oder Suchterkrankungen.
Auch durch deine Vorbildung.
Genau. Mhm. Ja, das ist also nichts, was im Ehrenamt auf einen zukommen wird, sondern das ist eben spezialisiert aufgrund meines Berufs bei mir so. Und diese Menschen, die sind oft sehr dankbar, manchmal aber auch haben die gar kein Verständnis dafür, dass überhaupt eine Betreuung notwendig ist, weil sie das selbst einfach gar nicht mehr für sich wahrnehmen können. Die sind einfach, da ist die Krankheit so weit im Vordergrund, dass es eben da keine Wahrnehmung mehr für gibt. Und da gibt es durchaus auch Frust, dass da jetzt jemand ist, der irgendwie für sie Sachen regelt. Ja, das ist nicht immer mit Dankbarkeit verbunden.
Das glaube ich. Das, ja? Entweder, das kann ich auch selber. Mhm. Wer bist du? Was willst du von mir?
Ja.
So in die Richtung. Psychisch erkrankte junge Menschen, weil ich im Bekanntenkreis auch einen habe, ich fragte ja schon in die Richtung, was muss vorliegen, damit man einen Betreuer bekommt. Mhm. In diesem Fall weiß ich, dass lange gekämpft wurde. Mhm. Ist es immer gegeben, dass ein Betreuer zugestellt wird, der sich um Rechtliches kümmert? Oder kann es auch mal einen Grund haben, oder kann es auch mal heißen, nein, du bist nicht krank genug, um einen zu bekommen?
Also habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Also in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass eine rechtliche Betreuung vom Krankenhaus angeregt wird. Mhm. Also von einem normalen somatischen Krankenhaus oder eben auch bei Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen von Krankenhäusern, die halt spezialisiert sind auf diese Menschengruppen. Und die regen die Betreuung dann an und dann dauert dieses Verfahren halt einfach seine gewisse Zeit, ja. Ne, bis es eben dazu kommt. Da müssen verschiedene Sachen geprüft werden, aber dass jemand keine Betreuung bekommen hat, weil er nicht krank genug ist, das habe ich ehrlich gesagt jetzt noch nicht so richtig gehört. Mag durchaus mal vorkommen, dass jemand sich vielleicht denkt, oh ja, so ein Sekretär ist ja nicht so verkehrt, muss ich mich selbst nicht drum kümmern.
Ja, so hat man ja auch nicht so viel Lust drauf.
so ist es natürlich nicht gedacht, ja.
Nee, okay, verstehe. Ich fragte dich ja nach der Faszination dieses Berufes. Du hast dich vor 8,5 Jahren bewusst dazu entschieden. Erzähl nochmal, was begeistert dich an diesem Beruf?
Also,
warum hast du dich dafür entschieden? Warum bist du es immer noch?
Ja, also ich finde einfach die Menschen, die davon betroffen sind, einfach oft sehr spannend, auch deren Geschichten. Ja. Und man hat natürlich auch einen enormen Einfluss auf die Lebenswelt dieser Menschen. Also man sorgt dafür, dass Rechte, die sie vorher selbst nicht wahrnehmen konnten, wieder wahrgenommen werden und dass sie eben halt selbst wieder dadurch auch mehr Möglichkeiten zur Teilhabe haben. Ja. Und dieser Einfluss, den man da hat, das finde ich ist was, was einfach eine enorme Faszination mit sich bringt. Und auch dann wirklich zu gucken, so okay, welche Möglichkeiten kann man schaffen? Was möchte die Person auch selbst? Wie kann man das irgendwie, was die Person selbst möchte? Also was für Möglichkeiten hat man, das auch zu erreichen? Und dieser Aushandelprozess, das ist das, was einfach enorm spannend ist, was ich wirklich gerne mache.
Und kein Tag gleicht sicherlich dem anderen, weil das immer Individuen sind mit ihren eigenen Themen.
Ja, genau.
Wir haben eben schon herausgearbeitet, dass immer mehr Menschen immer älter werden, dass die Menschen dadurch auch kränker werden. Heißt, es wird auch immer mehr Menschen gebraucht, die andere betreuen.
Ja.
Und ich habe schon angeteasert eben, die Hürden dafür sind aber relativ hoch.
Ja.
Nun startet in Nordfriesland aber ein Projekt, ist schon angestartet dieses Projekt. Erzähl doch mal ein bisschen was davon und was sich auch der Kreis und was ihr euch davon erhofft.
Genau, also wir haben ja verschiedene Hüte auch sozusagen. Also zum einen versuchen wir vermehrt Menschen im Ehrenamt zu gewinnen, die Betreuung übernehmen wollen oder können. Dazu versuchen wir natürlich auch gerade Menschen anzusprechen, die dafür prinzipiell in Frage kommen könnten. Aber ein ganz großes Problem ist auch, dass es eben auf der beruflichen Seite nicht mehr ausreichend Menschen gibt, die diese Betreuung übernehmen können. Und gerade da ist die Einstiegshürde hoch geworden. Also
zwei Beispiele.
Also man muss nachweisen, dass man über die ausreichende Sachkunde verfügt, also ausreichendes Wissen hat, die in diesem Beruf eben nun mal gebraucht wird. Und das tut man, indem man entweder nachweist, dass man ein Studium der sozialen Arbeit oder der Rechtswissenschaften abgeschlossen hat oder indem man eine besondere Fortbildung besucht hat, die es extra dafür gibt. Und das muss man sich einfach so vorstellen. Also wenn ich soziale Arbeit oder Rechtswissenschaft studiert habe, dann kann ich einfach zum Kreis Nordfriesland gehen.
Dann bin ich safe, dann
hier, genau, ja, dann kann ich quasi
sofort starten. Haben jetzt ja auch nicht so viele Menschen.
Ja.
Vor allem sind diese Menschen nicht so oft berufssuchend. Ja,
ja, genau. Und wenn ich das nicht habe, dann muss ich diese Fortbildung machen. Das heißt, ich muss Geld und Zeit in die Hand nehmen, bevor ich mich überhaupt als Berufsbetreuer beim Kreis registrieren kann. Und dann bekomme ich auch nicht quasi als Willkommensgeschenk 50 Fälle, weil am Ende sind es ja auch 50 Menschen in die Hand gedrückt, sondern das ist immer ein Aushandlungsprozess. Ich muss jeden Menschen vorher persönlich kennenlernen und sowohl ich als auch der Mensch muss damit einverstanden sein, dass ich die Betreuung übernehme. Ja? Und ich würde jetzt mal sagen, gesund wäre nicht mehr als maximal 2 bis 3 Betreuungen im Monat neu zu übernehmen. Und bis man dann auf 60 Fälle kommt, na, da sind halt fast 2 Jahre vergangen. Mhm. Das heißt, ich muss erstmal Geld in Zeit in die Hand nehmen und brauche dann 2 Jahre, um eine wirkliche funktionierende Selbstständigkeit aufzubauen. Das Geld muss man erstmal haben, um diesen Zeitraum zu überbrücken. Und das haben viele nicht. Und dann.
Nee, also, klar.
Ja. Und dann ist es natürlich auch so, auch als Berufsbetreuer muss man ja irgendwie sich da erstmal reinfuchsen, was da alles an Situationen auf einen zukommen
kann. Von daher ist ja natürlich eine Fortbildung oder eine Weiterbildung durchaus wichtig, würde ich ja schon sagen.
Ja.
Aber wir sprechen hier offensichtlich von Kosten. Was, was kostet so diese Fortbildung?
Also diese Fortbildung kostet so zwischen 6.000 und 7.000 Euro, je nach Anbieter. Mhm. Und das sind schon so, also man kann sich, je nachdem welchen Beruf man hat, durchaus auch einzelne Bestandteile davon anerkennen lassen, aber wenn man alles braucht, dann spricht man schon von so, ich glaube, 7 bis 8 Wochen durchgehend Fortbildungszeit, die man irgendwo unterbringen muss, während man kein Geld verdient.
Ja, das ist klingt nicht fair.
Ja.
Ich meine, ich finde es richtig, dass man sich weiterbilden muss, bevor man auch als hauptamtlicher Betreuer, der dafür bezahlt wird, ich höre raus aus Steuergeldern, der rechtliche Betreuung von kranken Menschen übernimmt, der sollte Ahnung haben von dem, was er tut.
Ja.
Logo. Aber dass er dafür bezahlt, dass er diesen Job übernehmen möchte, der so wichtig ist, das passt natürlich auch nicht zusammen. Heißt, welche Möglichkeiten gibt es? Was schwebt euch vor oder was schwebt dem Kreis Nordfriesland vor, dass das besser wird?
Genau, also wir haben uns mit dem Kreis Nordfriesland zusammengesetzt und überlegt, okay, wie können wir diesem Problem Herr werden? Also wie können wir mehr Personen für diesen Berufsstand gewinnen und auch eine Perspektive schaffen, sodass es auch einen realistischen Einstieg einfach gibt in diesen Beruf? Ja. Und dazu haben wir jetzt Arbeitsplätze geschaffen bei uns im Betreuungsverein. Das sind halbe Stellen, ne? Also mhm. man bekommt ein halbes Gehalt. Mhm. Man bekommt auch die Fortbildung komplett bezahlt für 2 Jahre und baut in diesen 2 Jahren, also zum einen erstmal macht man diese Fortbildung, bis mhm. man eben dann die erste Betreuung übernehmen kann und baut dann auch eben schon Betreuung auf, mhm. Sodass man dann mit einem guten Bestand dann in die Selbstständigkeit starten kann nach diesen 2 Jahren. Das soll diese Einstiegshürde einfach enorm reduzieren. Plus, man ist natürlich, man sitzt Tür an Tür mit anderen Personen in diesem Beruf, so wie ich eben schon seit mehreren Jahren machen, und kann sich einfach auch tagtäglich einfach über diese ganzen Situationen, die einem da entgegenkommen, um diese Menschen und auch diese Schicksale einfach austauschen und dann gemeinsam auch Wege finden, wie man da mit umgeht.
Ja. Und findet da schon Anklang?
Also, die Stellen sind noch gar nicht ausgeschrieben. Mhm. Und wir haben zwischenzeitlich schon fast 10 Bewerbungen auf dem Tisch gehabt. Einfach nur durch dieses Projekt. Das wird es bald geben. Wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch schon mal.
Wow. Ne? Also der Bedarf, diesen Job auszuüben, der scheint ja doch da zu sein, obwohl das noch gar nicht bekannt gegeben wurde. Großartig.
Genau. Also im Prinzip ist das jetzt das erste Mal, dass da auch wirklich öffentlich drüber gesprochen wird. Cool. Die Stellen werden jetzt demnächst auch wirklich öffentlich ausgeschrieben.
Und wie viele sind das?
Also es werden erstmal 2 werden, perspektivisch.
Wie bei euch im Verein dann?
Ja, perspektivisch kommt vielleicht noch eine dritte dazu.
Aber bei dem Andrang?
Logo. Genau, ja. Genau.
Und was passiert mit denen, die diese Stellen nicht bekommen? Suchen die sich was anderes oder wählen die dann den teuren, langwierigen Weg? Was meinst du?
Schwierig, ne? Also ich würde sagen, die wenigsten werden dann den teuren, langwierigen Weg wählen.
Ja.
Ja, das ist einfach die Erfahrung, die wir jetzt seit der Reform 2023 gemacht haben, dass der Andrang auf diesen Beruf extrem klein geworden ist. Ja, und wenn, dann sind es Menschen, die diese Sachkunde sowieso schon erfüllen, die sich dann eben dazu entscheiden, das zu machen. Aber ich glaube, das Projekt zeigt jetzt schon, dass es da doch ein enormes Interesse gibt, wo einfach nur die Hürde zu hoch ist und wo wir jetzt eben versuchen, diese Hürde so ein bisschen zu reduzieren. Und
indem ihr einerseits finanzielle Anreize liefert und die Erfahrung vor Ort und
Man muss auch einfach sagen, das war schon immer so, dass von Menschen, die sich dazu entschieden haben, diesen Beruf zu machen, ein relativ großer Teil innerhalb der ersten 2 Jahre aus der Selbstständigkeit wieder ausgeschieden ist.
Einfach, ich kann es verstehen, weil selbstständig sein ist teuer.
Ja.
Und wenn dann eben nicht das entsprechende Geld reinkommt, dann kann es noch so ein toller Beruf sein, du kannst noch so toll den Menschen helfen, aber wenn du deinen Lebensstandard nicht finanzieren kannst, dann bringt das auch nichts.
Ja, und also es gibt halt einfach kein Buch und keine Ausbildung, wo man nachlesen kann, wo man was macht, wenn man als Betreuer bestellt ist und wie das jetzt genau funktioniert. Also
weil es häufig dann immer Einzelfälle sind.
Genau. Also auch ich, als ich vor 8,5 Jahren angefangen habe, ich war auch ja am Ende letztendlich Einzelkämpfer.
Ja.
Ich habe in ganz vielen Situationen auch da gestanden und gedacht, ja, wie machst du das denn jetzt? Mhm. So, also musste mich doch erstmal reinfuchsen. Und ich hatte den großen Vorteil, dass wir auch als Betreuungsvereine in Schleswig-Holstein sehr eng vernetzt sind. Mhm. Ich konnte zu jedem Verein Schleswig-Holstein weit fahren und einfach dann nachfragen, so, Mensch, wie macht ihr das denn? Wie bietet ihr, macht ihr eure Angebote? Was macht ihr, wenn jemand mit einer folgenden Frage zu euch kommt? Mhm. Ne? Nur so habe ich das überhaupt geschafft, diese 8,5 Jahre, zumindest die ersten Jahre durchzuhalten.
Ja. Jetzt kommen sie ja zu dir, um Fragen zu stellen.
Jetzt ist es ein bisschen andersrum, genau.
Ja, aber hast du dir auch erarbeitet und du hast die ersten 2 Jahre durchgezogen, du bist seit 8,5 Jahren dabei, bist Geschäftsführer auch noch dieses Vereins geworden, bist jetzt auch als Speaker hier unterwegs, heute Abend auch wieder, vielen Dank dafür. Und apropos, wir müssen jetzt rein.
Ja.
Es ist kurz nach 5, um 5:30 geht hier los in St. Peter-Ording. Vielen Dank, Patrick, für deine Zeit. Meine letzte Frage, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken und jetzt fällt mir gerade was auf. Hast du gesehen, was das für ein Tee ist?
Ja, ich hab's gesehen.
Hast du, ne? Ja. Es sollte wohl so sein, dass wir hier heute zusammenkommen und den Japan Sakura Green Bliss Tee trinken, denn du sollst bald nach Japan.
Genau, ja. Diesmal nicht zur Sakura, ist ja die Kirschblüte.
Okay.
Ja, ja. Sondern zum Herbstlaub. Ja. Mhm. Zur Kirschblüte war ich schon da.
Ja.
Das kann man sich nicht vorstellen, diese Bilder von diesen Kirschblüten in Tokio oder in anderen Städten. Aber noch schöner soll tatsächlich der Herbst sein und deswegen bin ich sehr gespannt auf das Herbstrot.
Da wünsche ich viel Freude, bin auf Bilder gespannt und danke, dass wir beide miteinander eine Tasse Tee trinken durften. Vielen Dank, das war Tourist Tea Time, Tour in St. Peter-Ording mit Patrick Eckert. Vielen Dank.
Vielen Dank.